bedeutet das für uns? Was bedeutet diese Geschichte auch für das Volk Israel, zu dem Jona ja als Prophet berufen war und denen Jona das Wort des Herrn verkündigte? Sicherlich in dem, wie diese Geschichte hier dargestellt wird, sehen wir zum Ersten eine wahnsinnige Ironie, dass der Prophet Gottes, wie er hier dargestellt wird, absolut versagt hat in seiner Aufgabe und das eigentlich widerspiegelt, wie auch Israel in seiner Mission, in seinem göttlichen Auftrag versagt hat. Wir sehen hier die Flucht der Mission vor der Mission Gottes, dem Auftrag Gottes. Wir sehen hier eigentlich die fehlende Gottesfurcht und wie diese Gottesfurcht bei Israel hätte aussehen sollen, wie die Gottesfurcht bei Jona hätte aussehen sollen, eine Gottesfurcht, die hier eigentlich die Heiden an Tage legen anstelle des Volk Gottes. Das bloße Lippenbekenntnis des Propheten Jona, der sagt, ich bin ein Mann, der den Herrn fürchtet und er eigentlich der Einzige ist in dieser ganzen Geschichte, der kein Stück den Herrn fürchtet. Wo wir hier sehen, wie Gottes auf Gehorsam ankommt, nicht auf Religiosität und dem zu tun, was wir meinen, was Gott wohl wohlgefällig wäre. Wir sehen hier diesen Abstieg in den Ungehorsam, wie mehr und mehr Jona sich verzettelt und so auch eigentlich Israel sich verzettelt hat in der göttlichen Mission. Wir sehen hier von einer Buße, einer Gottesfurcht der Heiden, die Israel hätten beschämen sollen. Dass hier die Heiden eine lebensverändernde Erfahrung mit Gott haben, die sie zu diesem Gehorsam, diesem Glauben, dieser Gottesfurcht bringen, von der Israel selbst noch weit entfernt war. Aber kommen wir erstmal zu dieser auf die Ironie zu besprechen. Wir sehen hier in dem Wort des Herrn an Jona, dass das Übel, dass die Bosheit, dass das Unglück Ninevehs vor sein Angesicht gekommen ist. Und Gott sagt, Jona, klar und deutlich, mir entgeht nichts. Und ausgerechnet dieser Gott, der sagt, mir entgeht nichts, von diesem Gott versucht jetzt Jona zu fliehen. Was für eine Ironie des Lebens. Ja? Wir sehen hier dann in Vers 5, diese Bemühungen der Schiffsleute, der Besatzung im Gebet, in dem Überbordwerfen der Utensilien, und der Prophet des Herrn schläft. Er, der doch eigentlich das Schicksal dieser Männer in seiner Hand hielt, weil er ein Mann Gottes und das Wort Gottes hatte. Welch eine Ironie. Die Ironie, dass ein gottloser Kapitän den Boten Gottes anhalten muss zu beten. Wobei eigentlich Jona derjenige hätte sein sollen, der andere zur Umkehr zum Herrn aufruft. Das war sein Auftrag. Er sollte Nineveh zur Umkehr rufen und jetzt ist es ausgerechnet ein heidnischer Schiffskapitän, der Jona zur Umkehr, zur Buße aufrufen musste. Und so ist es eigentlich hier, dass sowohl das Schicksal dieser Schiffsbesatzung als auch das Schicksal Ninevehs, der Bewohner Ninevehs und das, was sie hier, wie sie Gott begegnet sind, mit diesem Erlebnis rufen sie, die Heiden, Israel auf, zu Buße. Was für eine Ironie. Dann diese unglaublichen Fragen, die hier die Besatzung den Jona stellt. Ein Propheten, der berufen ist, eine Stadt zur Umkehr vom Bösen aufzurufen, solch einen Propheten zu fragen, um wessen Willen das Übel, das Böse auf die Schiffsbesatzung gekommen ist. Einen Propheten, der schläft, statt zu beten, zu fragen, was denn wohl sein Beruf sei, lässt uns schmunzeln. Einen Propheten, der eigentlich ganz woanders sein sollte, zu fragen, woher er kommt. Da ist der Prophet, der eigentlich auf dem Weg nach Nineveh sein sollte. Und ausgerechnet diesen Propheten fragen sie, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Einen Propheten, der Teil des Volkes Gottes ist, das ein Segen für die andere Nation sein sollte und dessen Land unter dem Segen Gottes liegt, zu fragen, von welch einem Land und Volk er kommt, das ihnen so etwas Böses und Übles widerfährt.
Eigentlich, einen Israeliten an Bord zu haben, hätte bedeuten sollen, dass der Segen Gottes über diesem Schiff liegt. Wir sehen also hier diese Ironie, wie all das, wie es eigentlich sein sollte, absolut nicht vorhanden ist. In Vers 10
haben wir dann die Frage
der Besatzung an Jona. Was hast du da bloß gemacht? Die fassen sich an den Kopf. Es ist keine Frage. Sie wissen, was Jona hier gemacht hat. Es ist eine rhetorische Frage. Sie fassen sich an den Kopf. Sag mal, spinnst du eigentlich? Wie kannst du einem Gott nur versuchen, solch einem Gott versuchen zu entfliehen? Und das sagen sie einem Propheten des Herrn. Ein absolutes Versagen, diese Propheten. Dass selbst die Heiden besser durchschauen, in welch einer Ehrfurcht man eigentlich mit diesem Gott, dessen Namen er verkündigt, umgehen sollte. Die Tatsache, dass je mehr der Prophet involviert ist, je wacher Jona wird, je schlimmer wird es. Das Meer wird mehr und mehr aufgebraust. Der Wind nimmt mehr und mehr zu, wo doch eigentlich die Gegenwart des Propheten hätte eine Stillung des Windes bringen sollen. Von A bis Z betet die Schiffsbesatzung. Sicherlich, in Vers 5 beten sie noch zu einem falschen Gott. Aber dann, am Ende, in Vers 14, in Vers 16, sehen wir ein Gebet. Und der Einzige, der wirklich hier beten sollte, ist Jona. Und ausgerechnet er kommt gar nicht dazu und kommt gar nicht auf die Idee, sich diesem Herrn zuzuwenden. Auch hier wieder, was für eine Ironie. Und in alledem sucht Jona stillschweigend seinen Tod. Lieber tot als in Gottes Willen. Lieber tot, als mit dem Erzfeind die Gnade Gottes zu verkündigen. Aber dabei sind diejenigen, die seinen Herrn suchen, diejenigen, die das Leben finden. Genau darin, dass sie Jona über Bord schmeißen, finden sie ihr Leben. Was für eine Ironie. Und diese Konfrontation von dem, was Jona hier treibt, in diesen Ungehorsam treibt, wie wir in Vers 3 gelesen haben, dieses penetrante Rebellieren gegen Gott und genau in die gegengesetzte Richtung zu gehen, das trifft nicht nur auf Jona zu, sondern es trifft auch auf sein Volk zu. Sie sind es, die vor der Mission, die Gott ihnen gegeben hat, fliehen. Im 2. Mose, Kapitel 19, am Berg Sinai, lesen wir diese fundamentalen Worte, mit denen Gott sein Volk, was er auserkoren hat, mit denen er hier am Berg Sinai einen Bund eingeht, was er ihn beauftragt. Er sagt, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst, spricht der Herr. Ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Priester sind Menschen, die eintreten für andere vor Gott. Ihr als Nation sollt vor der ganzen Welt, vor den anderen Völkern eintreten für den Herrn. Ihr sollt diejenigen sein, die die Völker in die Gegenwart Gottes bringen. Doch das war die Berufung des Propheten Jona. Und genauso wie Jona hat auch das Volk Israel als Ganze versagt. Sie haben versagt in dieser Aufgabe, die Gott ihnen von Anfang an gegeben hat. Auch die kleineren Propheten, die anderen kleineren Propheten zeigen immer wieder auf, wie das Volk Israel und auch das Volk Juda versagt haben in dieser fundamentalen Mission. Auch die wahre Gottesfurcht, mit der wir hier konfrontiert werden, wo Jona zwar sagt in einem leeren Lippenbekenntnis, dass er den Herrn fürchtet, aber eigentlich die einzigen, die wahre Gottesfurcht aufzeigen. Diese Schiffsbesatzung, die zu Jona sagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Sag mal, ist dir eigentlich bewusst, was du hier machst? Diese Schiffsbesatzung, die letztendlich sogar bereit ist, Jona über Bord zu werfen, weil sie sagen, mit diesem Gott können wir nicht spielen. Diese Schiffsbesatzung, die hier in Gottesfurcht ihm Opfer bringt im letzten Vers, die hat wahre Gottesfurcht aufgezeigt. Aber Israel, Jona und Israel waren weit entfernt davon. Da lesen wir zum Beispiel auch hier wieder ganz fundamental schon im Gesetz des Herrn. Warum hat Gott all die Gebote seinem Volk gegeben, dort am Berg Sinai? Und im dritten Buch Mose, im Levitikus Kapitel 19, lesen wir genau eigentlich, was ist der Gedanke hinter dem Gesetz. Und wir haben sicherlich jetzt nicht viel Zeit, darauf einzugehen, aber ich will einfach mal 4 Gebote lesen. Und ich glaube, uns wird bewusst, warum das Gesetz? Und der Herr redete zu Mose und sprach, 3. Mose 19, Vers 1, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben und meine Sabbate halten, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden und sollt auch keine gegossenen Götter machen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und so können wir eigentlich durch das ganze Gesetz hindurchgehen. Worin sind all die Gebote des Herrn verankert? Denn ich bin der Herr, euer Gott. Weil ich bin, der ich bin. Weil ich 6 Tage geschuftet habe und diese Welt geschaffen habe und dann am 7. Tage geruht habe, sollt auch ihr ruhen. Weil ich ein Gott bin, der sein Wort hält, sollt auch ihr euer Wort halten. Weil ich ein Gott bin, der dem Menschen wohltut und ihm nicht wehtut, sollt ihr nicht morden. Jedes der Gebote ist verankert in dem Wesen Gottes. Das ganze Gesetz ruft also auf zu Gottesfurcht. Und so sollte Israel in all diesen Geboten leben, damit, wenn sie ihre Feste feierten, wenn sie ihre Opfer bringen, wenn sie ihre Ernte einbringen, in allem, was sie tun, sie sollten widerspiegeln das Wesen des Herrn. Und wie weit entfernt war Jona davon, das Wesen Gottes wiederzuspiegeln? Es entsprach nicht dem Herrn, was er hier tat. Und genauso sehen wir auch, dass das Volk Israel diese Gottesfurcht verloren hat. Sie hielten sich nicht an sein Gesetz. Ihre Gedanken waren nicht mehr bei Gott, in dem, wie sie lebten, als sie dann sein Gesetz, seine Gebote mehr und mehr brachen. Letztendlich war ihre Gottesfurcht, dieser Name des Herrn, nur noch ein Lippenbekenntnis. Und wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber da ist diese sehr berühmte, bekannte Predigt des Jeremias, die sogenannte Tempelrede, die aufgeschrieben ist im 7. Kapitel, Jeremia Kapitel 7, wo Jeremia sagt, ja, ihr kommt zum Tempel und ihr sagt, dies ist der Tempel des Herrn, dies ist der Tempel des Herrn, dies ist der Tempel des Herrn. Und ihr meint, damit sicher zu sein. Ja, ihr sagt, so, solange wir diesen Tempel haben, solange wir diese äußere Schale der Religiosität haben, kann uns doch nichts passieren. Solange ihr hier treu eure Gebete im Tempel betet, seid ihr immun. Und Jeremia erklärt ihnen, es geht mir nicht um äußere Religion. Es geht dem Herrn nicht um äußere Religion. Es geht dem Herrn um Gehorsam und um wahren Glauben und nicht nur ein Lippenbekenntnis. Ja, gerade in den Tagen der Propheten musste Israel das immer wieder hören. Und hier, dieses Lippenbekenntnis des Jonas, spiegelt auch das Lippenbekenntnis des Volkes Israel wider. Der Herr will Gehorsam sehen, ja? Es ging ihm nicht darum, irgendwelche großen Opfer hier von der Schiffsbesatzung zu sehen. Er wollte ihren Gehorsam. Und genau das spiegelt auch das wider, was eigentlich Gott zu seinem Volk sagt. Er will Gehorsam sehen. Da sehen wir zum Beispiel in Jesaja Kapitel 1, Vers 19. Ganz auf den Punkt gebracht, sagt der Prophet Jesaja hier, seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Es ist so einfach. Gehorcht mir. Gehorcht mir, das ist alles. Wir haben diesen ganz bekannten Vers im Micha, Kapitel 6, Vers 8. Die meisten von uns würden den auswendig kennen, ja? Was ist es? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht zu tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Und der Prophet Micha bringt hier das wirklich auf den Punkt. Was ist es, was Gott in seinem Volk sehen will? Aber statt diesem Gehorsam hat Israel sich mehr und mehr in den Ungehorsam reingesteigert. Wir sehen hier bei Jona dieser Abstieg. Er geht hinab nach Jaffe, er geht hinab aufs Schiff, er geht hinab in das Innere des Schiffes, er geht hinab auf den Meeresboden. Genau diese Spirale spiegelt sich wieder in Israel. König nach König, wenn wir im zweiten König lesen, lesen wir immer wieder, und der König fing an zu regieren und er wandelte in den Wegen Jeroboams. Er riss nicht die Aschera und die Götzenbilder ab. Sie haben sich tiefer und tiefer in ihre Sünde hineingeritten, bis dann jetzt 40 Jahre nach Jonas Dienst wir im 2. Mose Kapitel 17 das letztendliche Urteil über Israel lesen. Im 2. Könige 17 finden wir die Erklärung ab Vers 7. Und dies geschah, nämlich dass Israel in assyrische Gefangenschaft ging, weil die Kinder Israels gesündigt hatten gegen den Herrn ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten. Sie hatten keine wahre Gottesfurcht mehr, sie hatten keinen Gehorsam dem Herrn gegenüber mehr. Sie wandten sich ab von den Satzungen des Herrn. Und da lesen wir in Vers 14, so gehorchten sie nicht, sondern machten ihren Nacken hart, gleich dem Nacken ihrer Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, geglaubt hatten. Das letzte Urteil über Israel hier in Kapitel 17 ist, sie haben sich tiefer und tiefer in ihre Sünde hinein verbohrt. Genauso wie auch der Prophet Jona. Und so war die eigene Geschichte des Jonas eine Botschaft für das Volk Israel. Gott hat seinem Volk schon im Gesetz, im 5. Mosebuch sehr deutlich gemacht, was notwendig ist. Dass wenn all diese Flüche über sie kommen, wenn Gott sie bestraft, wenn Gott sie vertreibt aus ihrem verheißenen Land, wie bei Israel sich das bewahrheitet mit der assyrischen Gefangenschaft und dann bei Juda mit der babylonischen Gefangenschaft. Gott hat ihnen klar gesagt, wenn all diese Flüche über euch kommen, das, was ich sehen will, ist, dass ihr schuf, und auf dieses Wort kommen wir heute Abend zu sprechen, dass ihr umkehrt, dass ihr Buße tut, dass ihr zurückkommt zu dem Herrn. Genau hier, wie die Besatzung des Schiffes zu dem Herrn findet, so sollte auch das Volk Israel zurückfinden zu dem Herrn. Und erst, wenn ihr zurückkommt zu dem Herrn, dann werde ich euch wieder in dem verheißenen Land segnen. Und parallel dazu finden wir hier in einem Lied des Mose, wie es genannt wird, im 32. Kapitel des 5. Buch Mose, eine interessante Wahrheit. Er spricht hier über das Volk Juda, das Volk Israel zu der Zeit noch. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen. Was der Prophet Jona hier beschreibt, wenn er sagt, wie die Gnade dieser Schiffsbesatzung gezeigt wird und dann auch später den Bewohnern von Ninive gezeigt wird, bewahrheitet, was schon hier er in seinem Gesetz gesagt hat. Weil ihr mich erzürnt mit eurer Sünde, weil ihr mich zur Eifersucht reizt mit eurem Götzendienst, so wird der Tag kommen in Israel, wo auch ich euch zur Eifersucht reizen werde, wo auch ich anderen Völkern meine Gnade zeigen werde. Genau das ist es, was Jona hier selbst erleben muss. Und das zeigt uns jetzt auch schon diesen heilsgeschichtlichen Kontext dieses Buches. Letztendlich das, was schon der Prophet, was schon Mose, der erste Prophet, angekündigt hatte hier in Vers 21 in diesem Lied des Mose, dass Gott sich anderen Völkern zuwenden wird. Das hat sich kurzweilig hier im Buch Jona bewahrheitet. Aber letztendlich lesen wir in der Abhandlung von Römer 9 bis 11, wo Paulus genau diese Verse, diese Kapitel 32 aus dem 5. Mose immer wieder zitiert, und wir wollen darauf nicht näher eingehen, wo Paulus zu dem Schluss kommt, der Zeitpunkt ist gekommen, wo Gott sich abgewandt hat von seinem Volk, sie zur Eifersucht reizen will, einen neuen Bund mit ihnen geschlossen hat, ihnen diese Gnade des neuen Bundes gezeigt hat, um das Volk Israel zur Eifersucht zu reizen. Und da lesen wir dann in Epheser Kapitel 2, Vers 11 bis 13, wo es heißt, ihr wart einst verloren, aber jetzt seid ihr Teil dieser Verheißungen, die eigentlich Israel einst hatte. Und das ist jetzt hier wirklich der Knackpunkt. Jetzt wendet sich das ganze Bild des Buches Jonas. Und momentan haben wir nur gesagt, guck mal Jonah, wie er hier nicht der Mission, dem Auftrag des Herrn treu wird. Wir schauen auf Israel und sagen, wie hat Israel hier als Volk Gottes versagt? Aber jetzt wendet sich das Bild. Und jetzt müssen wir uns selbst fragen. Wenn wir jetzt momentan als Heiden diese Gnade, diese Verheißungen, diese Berufungen Israels erleben, spiegelt das Zeugnis des Jonas unser Leben wieder? Aber davor vielleicht noch eine interessante geografische Veranschaulichung von dieser heilsgeschichtlichen Überblick. Was ist die Stadt, in der Jona das Schiff bestieg? Jaffo, Jaffa, ja? Das moderne Jaffa. Ja? Und jetzt überlegen wir mal, warum ist er vielleicht nicht nach Tyre oder nach Akko gegangen, diesen Häfen, die näher lagen? Warum hat Gott in seiner Vorsehung ihn diesen Umweg gehen lassen? Was ist denn im Neuen Testament diese Stadt Jaffa? Es ist die Hafenstadt am Mittelmeer, in der Jona das Boot bestieg. Und es ist die neutestamentliche Stadt Joppe, das heutige Jaffa, in der Petrus die Vision über das Heil der Heiden erhielt. Es war in dieser Stadt, in der Jona das Boot bestieg, dass Petrus diese Vision bekam, iss das unreine Essen. Was symbolisieren sollte, geh zu den Heiden, verkündige ihnen die Gnade Gottes. Was für eine Parallelität hier. Jaffa, die Stadt, die in einer Vision dem Petrus eröffnete, dass die Heiden missioniert werden sollen. Diese Stadt, die dafür steht, Gott wird in seiner Gnade sich den Heiden zuwenden, um für eine Zeit Israel zur Eifersucht zu reizen. Aber, liebe Geschwister, was bedeutet dann dieses Erlebnis des Propheten Jona, wie er es für uns aufgeschrieben hat, für uns? Im Philipper Kapitel 2, und damit schließen wir jetzt in den nächsten 5 Minuten, in Philipper Kapitel 2, Vers 15, finden wir nochmal wieder eine Parallele zu diesem Lied des Mose im 5. Mose 32. Wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber Paulus sagt zu den Gläubigen, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Licht in der Welt. Liebe Geschwister, wir haben eine Mission. In einer verdrehten und verkorksten und verdorbenen Welt ein helles Licht leuchten zu lassen. Die große Frage ist, versagen wir wie Israel? Versagen wir so wie Jona? Oder erfüllen wir diese Mission? Sind wir ein Licht? Und da hilft alles Lippenbekenntnis nicht. Die Frage ist, leuchten wir als ein helles Licht? Wie sieht es aus mit der heiligen Gottesfurcht? Es ist interessant, dass Petrus genau diesen Gedanken, den wir schon im Gesetz in 3. Mose gesehen haben, jetzt genau auf uns anwendet. Wenn er im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14 sagt, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Um es in die Worte des Paulus zu fassen aus dem Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2, seid nicht angepasst an diese Welt, Seid nicht gleichförmig mit dieser Welt. Und das ist eine große Frage. Sind wir gleich? Wo bekommen wir unsere Hinweise darauf, wie wir leben sollten? Passen wir uns mehr und mehr der Gesellschaft an und sagen, ja, es ist ja, in der Gesellschaft ist es nicht länger ein Tabu. In der Gesellschaft wird es angesehen als okay. Oder empfangen wir unsere Signale von dem Herrn? Sagen wir, wir wollen nicht dieser Welt angepasst sein, sondern Vers 15. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ist das die heilige Gottesfurcht, in der wir leben? Dass wir sagen, Gott, weil du heilig bist, wollen wir deinem Wesen mehr und mehr entsprechen in gottesfürchtiger Heiligkeit oder in heiliger Gottesfurcht. Wir sind berufen dazu, in Christus zu sein. Ich nenne das jetzt unsere In-Christus-Mission hier, damit wir vor einer verdorbenen Welt in dieser heiligen Gottesfurcht leben. Und die Frage ist, tun wir das? Oder versagen wir genauso wie Jona in seinem Auftrag? Und wir haben sehr viel mehr als das Volk Israel. Das Volk Israel hat nie diese lebensverändernde Erfahrung gemacht, die wir gemacht haben, wenn Jesus Christus in unser Herz aufgenommen wurde, wenn der Heilige Geist Einzug gehalten hat in unserem Leben. Wir sind befähigt zu etwas, wozu Israel nicht befähigt war. Und da stellt sich die Frage, sind wir anders oder versagen wir genauso wie Israel in diesem Auftrag? Sodass wir hier vergleichen müssen, was ist das, was wir sagen und was ist das, was wir leben. Wir vergleichen unser Lippenbekenntnis mit unserem wahren Gehorsam, wo dann der Apostel Jakobus sagt, in Kapitel 2, Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Uns allen bekannte Verse. Jona hatte das Lippenbekenntnis, ich fürchte den Herrn. Aber wer hat denn hier wahre Gottesfurcht gezeigt? Wer hat wirklich gesagt, wenn das Gott ist, der dieses Meer so geschaffen hat, dann sollte sich das zeigen in dem, wie wir mit ihm sprechen, wie wir vor ihm leben. Gehorsam. Zeigt dein Gehorsam und dein Lebenswandel das, was du mit deinem Mund bekennst, deinen Glauben. Und sicherlich alle, die wir hier wahrscheinlich im Raum sind, bekennen, Christen zu sein. Aber lass es uns nicht an unserem Lippenbekenntnis festmachen, so fatal, wie es war für Israel und für das Volk Israel, sondern lass uns erst dann zufrieden sein, wenn sich dieser Glauben auch wirklich in unserem Gehorsam, in unseren Taten zeigt. So wie Gott nicht das Meer beruhigt hat, bis nicht die Schiffsleute ihm gehorsam waren. Und dann schließe ich mit den Worten aus dem Epheser, Kapitel 5. Das ganze Buch Epheser ist so aufgebaut, dass wir im ersten Teil sehen, was denn unsere Berufung ist, was unsere Mission ist und dann in Kapitel 4, 5 und 6 aufgefordert werden, wandelt in dieser Berufung, wandelt in dieser Mission. Und als Teil dieser Aufforderung, in dieser Mission, die wir von Gott zu haben, zu wandeln, heißt es dann hier in Epheser Kapitel 5, Vers 1, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Das ist also unsere Berufung. Und was bedeutet das jetzt? Er sagt, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Wandelt also dem Wesen Gottes entsprechend. Auch nicht schändliche und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wozu ruft Paulus hier auf? Er sagt,
Lasst nicht diese Spirale zu, in der Jona sich befunden hat, wo eine Sache zur anderen geführt hatte und er weiter und weiter abgestiegen ist. Wir als Christen, wir als diejenigen, die jetzt in dieser heilsgeschichtlichen Zeit dazu berufen sind, diese Berufung des Herrn voll und ganz auszuleben, damit andere um uns herum sehen, was für Gnade wir empfangen haben. Wir sollen der Sünde kein Stück geben, keinen Platz lassen. Wir sollen als Kinder des Lichts und nicht der Dunkelheit wandeln. Nicht einmal Unzucht und Habsucht sollen nicht einmal unter uns genannt werden. Und da frage ich mich, haben wir der Sünde solch einen Kampf angesagt, dass wir sagen, ich werde kein Stück nachgeben? Sind wir entschlossen, in dieser heiligen Gottesfurcht zu leben? Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt also als Kinder des Lichts. So lasst uns diese Aufforderung des Paulus, des Petrus und des Jakobus wirklich uns auseinandersetzen mit der Gnade Gottes. Was haben wir erhalten durch Jesus Christus? Und wie gehen wir mit dieser Gnade um? Erfüllen wir unsere Mission, unseren Auftrag. Und wir sind dazu befähigt. Es ist keine Sklaverei, es ist kein Zwang, es ist eine Freiheit, die wir in dieser Beziehung zu Jesus Christus haben, was ein Leben möglich macht, was für niemanden, der nicht den Heiligen Geist hatte, durch Jesus Christus möglich war. Einer meiner Lieblingslehrer an dem Bibelseminar, wo ich studiert habe, hat oft diesen Satz gesagt: Die Gnade Gottes lässt uns, wo sie uns gefunden hat. Die Gnade Gottes lässt uns niemals dort stehen, wo sie uns gefunden hat. Israel hat das Lippenbekenntnis, Jona hat das Lippenbekenntnis, ich bin ein Prophet des Herrn, ich fürchte den Herrn. Aber was hat das in seinem Leben bewirkt? Lass uns diesen Bekenntnis, wir haben die Gnade Gottes erlebt, wir haben uns damit auseinandergesetzt und wir leben dieser Gnade entsprechend, lasst es sichtbar werden. Und lasst uns nicht ruhig sein, bis wir nicht sagen, ja, diese Gnade, die mich gefunden hat, die hat mich auch verändert. Möge der Herr diese Worte segnen, die wir durch den Propheten Jona auch heute noch für uns als das Wort des Herrn haben. Amen.